Schönen guten Tag. Reichlich besetzt hier, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ja, Apple Lisa. Die meisten werden da schon was von gehört haben, sonst würden sie nicht hier. Fangen wir mal an mit einem Steve Jobs Zitat: Der Mann wollte was reißen. Aber bevor der was reißen konnte, müssen wir mal ganz zurückdrehen, weil wenn man irgendwas über diese ganze Entwicklungszeit, Lisa, Mac, diese ganze Apple-Zeit, generell Silicon Valley, mal so ein bisschen nachforscht, dann explodiert einem die Artikel irgendwie ins Gesicht. Das ist alles sehr dicht gepackt, da ist unglaublich viel passiert. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das mal so nach einem Zeitstrahl und deswegen springen wir jetzt mal ganz weit zurück. 68. Was? Warum 68? Weil da dieser Mann gerade aktiv war. Das ist nämlich der Erfinder der Maus und auch noch von so ein paar anderen Sachen, wie zum Beispiel diesem Bitmap-Screen, also sozusagen weg von diesen Grün-Schwarz-Monitoren mit irgendwelchen komischen Zeichen drauf. Und so sah das wohl ungefähr aus, also noch so ohne Kugel, sondern so mit zwei Rädern, die man irgendwie sehr krude über den Tisch bewegt hat. Aber das war tatsächlich die Anfangsidee, wie so eine Maus aussehen sollte. Und dieser Mann hat dann halt 68 die Mutter aller Demos rausgebracht. Da kann man heute noch den langen, langen YouTube-Beitrag sich angucken. Würde ich jedem empfehlen, der sich für grafische Benutzeroberflächen oder Ähnliches interessiert. Der Mann hat tatsächlich mit Videoeinblendungen Dinge auf dem Bildschirm gezaubert und der hatte tatsächlich auch, was man hier nur sehr schwer erkennt, die Maus, also einen Mauscursor, mit dem man in dem Text was machen konnte, aber es war natürlich noch keine grafische Benutzeroberfläche. Es war tatsächlich nur, dass ich mit der Maus irgendwo hinklicken konnte und konnte den Cursor setzen. Und auch ansonsten hat man sich in der Bedienung dann noch so ein bisschen, naja, also eine Drei-Tasten-Maus, sehr viel komplizierter geht es gar nicht. Dann haben wir das normale Keyboard und dann nochmal so eine fünftastige Sondertaste, wo man so Spezialfunktionen mit ausführen konnte. Also man musste da schon sehr virtuos auf diesen Dingern hantieren. Wenn wir 1970 gucken, da gab es eine Firma, die mördermäßig Kohle hatte, das war die Firma Xerox, weil die nämlich den Kopierer erfunden hat. Und alle wollten Kopierer haben und alle haben das bei Xerox gekauft. Xerox war aber damals schon so ein bisschen angstgetrieben und die dachten sich, was ist, wenn irgendwann dieses papierlose Büro kommt oder wenn unsere Patente auslaufen und jeder Kopierer herstellen kann. Wir müssen da was machen, wir haben Mörderkohle, also gründen wir Xerox Park. Das war das Palo Alto Research Center. Und da hat man sehr viel Geld reingesteckt und das war dann irgendwo in Palo Alto, sah so aus. Und man hat alles eingestellt, was Rang und Namen hatte und hat ihnen gesagt, denkt mal über die Zukunft nach. Ihr müsst kein Produkt auf den Markt bringen, ihr könnt einfach nur forschen, forschen, forschen. Und die haben geforscht, die Jungs. Und sie haben den Laserdrucker erfunden, was konsequent war, weil ja der Kopierer schon da war, Kopiertechnik. Sie haben das Ethernet erfunden. Und sie haben diese Idee von der Maus weiterentwickelt zur GUI, also zum grafischen User Interface. Maßgeblich war da dieser Mann dran beteiligt, Larry Tesla, der letztes Jahr gestorben, vorletztes Jahr gestorben ist. Der hat tatsächlich diese Idee mit dem What you see is what you get gehabt und hat das konsequent weiterverfolgt. Und der ist auch immer mit seinem No-Mode, ne? Das heißt, er wollte weg von diesen modalen Computern. Das heißt, man ist irgendwo in einem Dialog oder in einem Programm gefangen und kann gar nichts weiteres machen, muss sozusagen erstmal aus diesem Modus raus, bevor man irgendwas anderes machen konnte. Und das war halt seine Idee, dass man nicht gefangen ist in irgendeinem Zustand auf dem Rechner, sondern sich da frei bewegen kann. Was die auch nach vorne getrieben haben, war objektorientierte Programmierung. Das war tatsächlich in den Kinderschuhen und daraus ist die Sprache Smalltalk, was ja nicht nur eine Sprache, sondern auch ein ganzes System ist mit grafischer Oberfläche. Und da war maßgeblich Alan Kay dran beteiligt. der auch viele Zukunftsvisionen hatte, wie man also sowas, was wir heute iPad nennen oder Tablet, wo man halt drauf schreiben kann oder irgendwie sowas wie ein Laptop. Das waren so die Ideen, die er damals hatte. Wenn wir dann weitergehen, 76, da gab es diese beiden Jungs. Die haben halt am 1. April Apple gegründet. Steve Wozniak sozusagen als genialer Ingenieur und Steve Jobs als Mensch mit viel Charisma, der die Leute bequatschen konnte und der immer diese Vision hatte, was Größeres zu erreichen. 1977 kam der Apple II auf den Markt und das war der große Durchbruch für Apple. Die haben das groß beworben und war halt einer der ersten Homecomputer, die eine Farbgrafik hatten, ohne spezielle Chips dafür einzusetzen und auch die Erfindung der, also nicht die Erfindung, sondern dieses Diskettenlaufwerk, was Apple dann mit rausgebracht hat, was halt auf einem sehr, sehr einfachen Chipsatz basierte und dadurch deutlich günstiger war als viele andere Diskettenlaufwerke. Also man hat das so im Heimcomputerbereich benutzt, bis dann um 78, was ist 78 passiert, da ist diese Frau geboren worden. Kommen wir gleich nochmal drauf. 79 war aber für Apple ein ganz besonderes Jahr, weil da dieser Mann auf die Bühne trat. Wer weiß, was der gemacht hat? Genau, dieser Mann hat VisiCalc erfunden. Und damit explodierten die Umsätze bei Apple. Das heißt, wir sind aus dem Homecomputer-Bereich tatsächlich in den Business-Bereich gegangen, weil jeder wollte Tabellenkalkulation haben. Und das lief halt nun mal nur auf dem Apple, weil Dan Bricklin hatte halt ein Apple da irgendwo rumstehen und ich habe die Idee, worauf programmierst, na gut, dann mache ich es halt auf dem Apple II und damit war sozusagen dieses Ding hier geschaffen. Und als das so explodiert ist, da ist dann auch so eine andere kleine Computerfirma wach geworden und dachte, ich glaube, wir müssen auch mal irgendwie was machen mit PCs. Also das war dann sozusagen die Stunde, wo IBM wachgerüttelt wurde und den IBM PC entwickelte. So floss die Zeit dahin. Steve Jobs hatte aber ein Problem. Er war halt ein super Verkäufer, er hat die Visionen gehabt, er hat die richtigen Leute sich rangezogen, aber er war halt nie Ingenieur. Er wollte irgendwas erschaffen. Und mit der Megakohle, die Apple damals hatte, hat man halt nicht nur ein neues Produkt gemacht, nein, man hat gleich drei neue Produkte gemacht, die zeitgleich gestartet sind. Das war zum einen der Apple III und Steve Jobs als Chef des Ganzen hat sich natürlich überall eingemischt. Er wollte sozusagen das nach vorne treiben, seine Visionen umsetzen und hat sich dann als erstes den Apple III genommen. Das ist dieses Gerät, was wir auch unten in der Ausstellung sehen. Und hat ein paar Entscheidungen getroffen, die dem System nicht gut getan haben. Das ist ein bisschen verkopft, das Ganze. Er wollte unbedingt auf Lüfter verzichten. Die haben unglaubliche Strahlungsprobleme gehabt, also Einflüsse von außen oder nach außen. Das Ding ist ja gerne abgestürzt. Also Produktionsprobleme ohne Ende, war ein Riesenflop. Also auf zum nächsten Projekt, das war der Mac. Auch zeitgleich mit dem Apple III entstanden, damals unter der Leitung von Jeff Raskin. Das sollte ein günstiger Bürocomputer werden. Und ne, wir reden noch nicht über grafische Benutzeroberfläche. Wir reden also immer noch über so Standardgeschichten. Jeff Raskin hat sehr nette Ideen gehabt, wie man die Benutzung von Computern vereinfachen kann und wollte das sozusagen sehr low-cost-mäßig machen. Kommen wir später vielleicht nochmal zu. Das dritte Projekt, was bei Apple gestartet wurde, war dann tatsächlich die Lisa. Da hat man sich gefragt, warum heißt das Ding Lisa? Wir erinnern uns, da war doch dieses Mädel, diese leidige Geschichte, dass dass Steve Jobs eine Tochter hatte, die Lisa heißt, die er nicht anerkannt hat und alles sehr, sehr wild. Jetzt hatten wir aber schon den Namen. Was macht man jetzt aus Lisa? Warum heißt das Ding Lisa? Na klar, das ist natürlich eine Abkürzung für Locally Integrated Software Architecture. Das ist sozusagen ein Backronym, nennt sich das. Das heißt, ich habe die Abkürzung und versuche dann einen Sinn darin zu machen. Die meisten Leute haben dann aber sowas gesagt wie Let's Invent Stupid Acronyms. Die Lisa war gedacht auch als Bürocomputer, auch hier, wir reden noch nicht über GUIs, weil wir sind ja in einer Zeit, wo wir uns noch herzhaft gestritten haben, nicht über Mac oder PC, sondern ob der Grün-Schwarz- oder der Bernstein-Schwarz-Monitor besser ist für die Augen. Na, also die Computerindustrie oder die Leute, die sich damit beschäftigen, haben ja immer etwas, womit sie sich sozusagen die Köpfe einschlagen können. Die Idee, die man bei der Lisa hatte, war auch wieder, wir wollen irgendwie eine einfachere Benutzeroberfläche haben, wir wollen nicht irgendwie wilde Befehle eintippen. Soft Function, das war das große Ding, also eine Funktionsleiste, sowas wie wir sozusagen bei Bankautomaten haben. Und wenn ich hier so ein frühes Modell mir angucke, dann haben wir unten diese Leiste, wo sozusagen angegeben wurde, was passiert, wenn ich jetzt auf F10 oder F9 oder sowas, ne? Wer noch Word von früher kennt, so aus dieser MS-DOS-Zeit, da gab es dann teilweise auch solche Geschichten. Ein großer Vorteil war, dass zu dieser Zeit der Motorola 68000 auf den Markt kam. Das heißt, wir haben einen großen Sprung von dieser 8-16 auf eine 16-32-Bit-Architektur und damit halt deutlich mehr Leistung, als wir brauchten. Jobs hat also den Apple III in den Sand gesetzt. Den Mac hat er komplett wegignoriert, außer dass er sich permanent mit Jeff Raskin in die Wolle gekriegt hat. Die haben sich gehasst, die beiden. Also hat er seinen Fokus auf das nächste Projekt gesetzt, nämlich auf die Lisa. Und diese Entwicklung dümpelte so vor sich hin, bis zu dem Tag, als diese Firma Xerox gedacht hat, Apple ist schon interessant, aber nicht das, was sie herstellen, sondern Geld. Wir wollen auch Geld verdienen, weil die Aktien von Apple schnellten damals in die Höhe und jeder wollte sozusagen einen Teil davon haben. Und Xerox wollte sogenannte Vorteilsaktien haben, also zu einem günstigen Preis sich ein schönes Portfolio anlegen und sind halt vorstellig geworden. Und Jobs hat sich das angehört und er hatte schon von Xerox gehört, weil Mitarbeiter von ihm darüber geredet haben. Jeff Raskin war mehrfach bei Xerox und hat sich da die Entwicklung angeguckt, was da passiert ist. Und Jobs hat gesagt, gut, vielleicht ist es doch ganz interessant. Ihr kriegt Aktien, wenn ich dafür kompletten Einblick in eure Entwicklung kriege. Gesagt, getan. Also fuhr man mal flott mit dem gesamten Entwicklungsteam der Lisa zu Park und ließ sich das Ganze vorführen. Was sah man dort? Man sah dort den Xerox Alto. Das war quasi der erste Computer, den Xerox dort zusammengebaut hatte. Sah sehr nett aus. Wir erkennen die Tastatur- und Mausgeschichten wieder, die wir halt vorhin schon gesehen haben. Nur, dass wir hier tatsächlich einen schwarz-weiß, also papierweißen Monitor hatten im Hochkantformat, weil Xerox, ne, wir denken hier in Papier. Wir wollen also sozusagen das dann so sehen. Nur wir sehen immer diesen schönen Hochkantmonitor und die Tastatur, aber unten drunter, da ist dann halt doch noch der eigentliche Computer. Das ist ein bisschen größer als das, was man sich normalerweise auf den Schreibtisch stellt. Aber ne, die Drei-Tasten-Maus ist geblieben, diese komische Klaviatur ist geblieben. Das war alles da. Das Ding war nicht so ein Mikroprozessor, wie wir das heute kennen. Das war so eine eigene Entwicklung, die man sich da zusammengebastelt hat. Und die Oberfläche, die dann das Entwicklungsteam von Apple gesehen hat, war Smalltalk. Das heißt, wir haben eine Maus, wir haben bewegliche Fenster, die sich verschieben lassen. Das war sozusagen der Eindruck, den das Entwicklungsteam dort bekommen hat. Und in dem Moment war es halt um Jobs geschehen und er hat gesagt, das ist das, was die Lisa werden soll. Das ist so viel besser als all das, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich will das auch haben. Also wurde die gesamte Entwicklung der Lisa dann ausgerichtet auf eine grafische Benutzeroberfläche mit Mausbedienung. Es gab natürlich schon ein paar Leute, die sich mit der Lisa beschäftigt haben, weil das Ding lief ja schon, bevor Jobs sozusagen seinen Fokus darauf gerichtet hat. Und das war diese kleine Truppe hier. Wobei dieser Mann, den hatten wir vielleicht vorhin schon gesehen, gucken wir gleich nochmal. Das hier war der Hauptverantwortliche, der so halt das ganze Marketing-Kram gemacht hat. Und Larry Tesla hat 6 Monate, nachdem er die Vorführung für die Apple-Leute gemacht hat, ist er selbst zu Apple gegangen, weil Xerox halt nicht nur angstgetrieben war und wollte sozusagen der Zeit voraus sein mit Neuentwicklungen. Nein, sie waren auch so angstgetrieben, dass sie nicht gewagt haben, diese Neuentwicklungen dann auch auf den Markt zu bringen. Der Alto, den konnte man kaufen, wenn man bei Xerox jemanden kannte. Das wurde nicht offiziell verkauft, das Ding. Und die ganzen Ingenieure, die bei Xerox an diesen Systemen gearbeitet haben, die waren so müde, weil sie im Prinzip nur für sich selbst gearbeitet haben. Die wollten aber ein Produkt auf den Markt bringen. Und deswegen sind die tatsächlich reihenweise zu Apple gegangen. Weil sie wussten, bei Apple, da passieren Sachen. Da kommt irgendwann ein Produkt auf den Markt. Und wie gesagt, Larry Tesla ist halt einer der führenden Köpfe gewesen, die dann das Lisa-Projekt geleitet haben. Dann gab es noch diverse Software-Ingenieure, auch viele Leute, die sich natürlich wieder um Marketing gekümmert haben und einen besonderen Helden von mir, Bill Atkinson. Dieser Mann, der kein Informatiker war und der nicht Mathematik oder Programmieren studiert hat oder sowas, der sich das alles selbst beigebracht hat, der hat tatsächlich den Hauptteil des Betriebssystems der Lisa geschrieben, nämlich diese gesamte grafische Geschichte. Der Mann hat diese Marching Ants erfunden, diese, ne, wenn man mit dem Lasso irgendwo drüber geht. Und. Der Mann hat eine ganze Menge entwickelt in der Zeit, die er bei Apple war. Unter anderem auch so ein Dizzer-Algorithmus, einen eigenen, also kein Floyd Steinberg, sondern was eigenes. Es gibt diese kleine Anekdote, dass der Abteilungsleiter immer wollte, dass die Jungs zeigen, wie viel sie geschafft haben, also wie viele Zeilen Code habt ihr denn heute oder diese Woche programmiert? Und er hat dann halt so gesagt, minus 2000, weil er permanent damit beschäftigt war, die Sachen zu optimieren und nicht noch mehr Code zu erzeugen. Also danach wurde das dann fallen gelassen. Alan Kay ist auch von Xerox dann zu Apple gegangen und wurde halt einer der großen Missionare bei Apple und halt auch nach außen für grafische Benutzeroberflächen. Steve Jobs hat gesehen, das ist das Ding, da wollen wir hin. Hier sehen wir ihn dann später nochmal mit der Lisa. Und die Entwicklung ging und 82 ist Jobs aus dem Projekt geflogen. Das ist diese leidige Geschichte, die auch immer wieder aufgetischt wird. Der Mann war jung, der war 22, 24, 25, war Multimillionär, wollte was reißen und war halt noch nicht so gereift. Und es wird immer wieder auf den Tisch, dass das so ein Ekel gewesen ist. Blablabla. Also, als der später zurückkam, war da natürlich, ne, da ging das. Aber zu der Zeit muss das halt relativ abgegangen sein. Deswegen ist er halt permanent aus den Sachen rausgeflogen. Uninteressant. Lisa Graf. Das war sozusagen, das waren die Kronjuwelen dieser ganzen Lisa-Geschichte. Das heißt, das waren die Direktiven, die es geschafft haben, den Cursor auf den Bildschirm zu bringen und die Fenster zu zeichnen und ähnliches. Und Steve Jobs wurde mal gefragt, wie lange entwickelt wurde an dieser grafischen Oberfläche und kann jeder lesen. Er hat halt gesehen, dass Bill Atkinson so viel Einfluss hatte und so gut war, dass er das halt einfach sozusagen in mehreren Mannjahren ausgedrückt hat. Die ganze Entwicklungszeit der Lisa ist leider so gut wie gar nicht dokumentiert. Es gibt jemanden, der hat ein paar von den alten Polaroids gesammelt, die man tatsächlich direkt vom Bildschirm gemacht hat. Der Großteil der Entwicklung von der Lisa ist auf dem Apple II entstanden, weil das war halt der Rechner, der da war. Ne? Die Jungs kannten sich damit aus und haben halt viele Grafiksachen dort simuliert. Das gesamte Betriebssystem und alles von der Lisa wurde damals nicht in Assembler, sondern in Pascal programmiert, weil das halt diese saubere, strukturierte Sprache war. Da standen alle drauf, ist ja dann auch lange Zeit Lehrsprache gewesen. Diese komische C-Geschichte, das war irgendwie noch so in diesem Unix-Bereich irgendwo, da wollte man noch nichts mit zu tun haben, weil maschinennah wollte man ja überhaupt nicht sein. Man wollte sozusagen strukturiert und sauber sein. Generell ist diese gesamte Lisa-Geschichte sehr ingenieursmäßig durchstrukturiert und leider auch ein bisschen überkandidelt an vielen Stellen. Also man sieht hier nur so ein paar Sachen, zum Beispiel auch, dass so die initiale Idee vom User Interface, ne? Da hat man doch diese Funktionstasten unten am Rand. Aber schon ein paar Jahre später hatte man die ersten beweglichen Fenster und Menüs und solche Geschichten. Ich steppe hier nur noch mal so kurz durch. Das kann man sich im Netz noch mal ganz gut angucken, wie so die einzelnen Sachen entstanden sind. Diese Reiter hier unten, das war lange Zeit, zog sich das durch die Lisa-Oberfläche, dass man halt Fenster und Icons in Reitern verpackt. Und hier sieht man jetzt so zum Schluss, dass es dann schon so ähnlich aussieht wie das, was wir dann heute gesehen haben. Oder heute, also dann damals gesehen haben. 50 Millionen hat das Ganze gekostet an Entwicklung, also ne, alles in allem. Und die große Frage, egal ob ich vom Mac oder sonst immer, wenn ich über Apple rede, ja, die haben ja alles nur geklaut. Die Frage ist, wer hat denn hier von wem geklaut? Ich habe vorhin gesagt, die Entwicklungsgruppe ist dann mal rübergefahren zu Park und wollte mal gucken, was die da so machen. Damit man so eine Vorstellung kriegt, wie das aussieht, dort unten, wo Apple Headquarter steht, das war sozusagen, bevor dieser Apple Park und das Infinite Loop aufgemacht hat, das war tatsächlich das Hauptquartier von Apple. Und das ist halt 13 Minuten vom Park mit dem Auto entfernt. Das heißt, die Jungs, die ja darauf gebrannt haben, ihre Sachen zu zeigen, die sie da in der Woche oder an dem Tag entwickelt haben, haben sie natürlich jeden Abend getroffen, haben sich gegenseitig ihre Sachen gezeigt und sich gegenseitig beflügelt. Niemand hat hier von irgendjemandem geklaut. Das ist tatsächlich eine gemeinschaftliche Entwicklung aus der Apple und aus der Xerox-Firma, weil die Leute kannten sich ja auch. Ne? Viele sind rübergegangen und kannten ihre alten Arbeitskollegen und man hat sich natürlich gegenseitig beflügelt. Was Xerox dann aber tatsächlich geschafft hat, ist, ein Produkt auf den Markt zu bringen, und zwar schon 81. Das war dann sozusagen ein aufgebohrter Alto mit einer neuen Oberfläche und so ein bisschen vereinfacht. Wir sehen, wir haben nur noch eine Zweitastenmaus, die dritte Taste ist weggefallen, und diese Fünf-Tasten-Klaviatur, die wir haben, die ist hier in diese Funktionstasten an der Seite gewandert. Das heißt, der Xerox, der immer noch aus einem großen Kasten unterm Tisch bestand und einem schönen Monitor, hatte eine Oberfläche, die nannte sich Viewpoint. Und die sah so aus. Und siehe da, wir haben Icons. Wir haben Scrollbalken, die wir vorher nicht hatten. Also der Alto Smalltalk hatte noch keine Scrollbalken. Aber es sieht sehr ähnlich aus zu dem, was wir halt bei der Lisa oder bei Mac kennen. Aber dieses Drag and Drop zum Beispiel, was wir kennen, das gab es halt auf dem Xerox da nicht. Das heißt, man konnte nicht einen Doppelklick auf ein Icon machen und das öffnete sich, sondern man hat es angeklickt und auf der Funktionsleiste auf der Tastatur, da waren die einzelnen Befehle. Da war halt öffnen und bewegen und drucken und. Das heißt, ich habe das Icon angeklickt, habe gesagt bewegen, dann habe ich an den neuen Ort geklickt, wo es hin sollte, und dann ist das Icon darüber gewandert. Man konnte es nicht nehmen und irgendwo hinpacken. Das ist nämlich die paar Jahre, die dem Star gefehlt haben, also diese 2-3 Jahre, die der Star vor der Lisa rauskam, fehlten tatsächlich in der Entwicklung. Aber was sie schon hatten, war what you see is what you get, weil sie hatten ja schon den Laserdrucker, konnten also solche Sachen dann wunderbar ausgeben. Hier sieht man nochmal so ein bisschen, wie so ein Desktop aussieht. War nur noch mal ein Kommentar, dass halt das, was Apple damals gesehen hat, halt nicht den Star betraf, sondern dass das eher so eine zeitgleiche Entwicklung war. Und wenn man sich mal die Features anguckt, welches System hat denn welche Features, die wir heutzutage kennen, sieht man, dass halt sehr viel in dem Lisa-Bereich, damit dann natürlich auch irgendwann auf dem Mac, entstanden ist oder sozusagen das erste Mal eingesetzt wurde. Ob Apple das jetzt erfunden hat oder nicht, das kann man heutzutage nicht mehr feststellen. Also ich denke, es ist wirklich eine Kollaboration dieser ganzen Ingenieure damals. Wenn wir uns die Oberfläche der Lisa hier nochmal in so ein paar Slides angucken, wo man sieht, wie rumgespielt wurde mit verschiedenen Dingen. Da sieht man wieder diese diese Reiter für die verschiedenen Fenster und Ordner. Und es gab etwas, das nannte sich 20 Question Finder, das heißt, oder Pfeiler, um mit Dateien umzugehen, hatte man damals auch noch nicht so. Ne? Drag and Drop kam erst einen Augenblick später. Das heißt, man hat dann viel so über Dialogboxen, die einen gefragt wurde, du hast gerade diese Datei gewählt, was willst du denn damit machen? Also man musste sich so durch Abfragedialoge hangeln. Man hat auch mal versucht, wie bei Smalltalk, solche Spaltendarstellungen zu benutzen. Also lange Entwicklungszeit, das heißt 2 Jahre nachdem der Star rauskam, bei dem sich die Oberfläche nicht mehr weiterentwickelt hat, war 83 es dann tatsächlich soweit und die Lisa kam auf den Markt. Das war also die Zeit, als wir noch mit MS-DOS 2 gearbeitet haben. Wir haben den 68000er, der mit 5 MHz etwas runtergetaktet war gegenüber dem, was normalerweise benutzt wurde. Und ansonsten sind das hier ganz ordentliche Werte, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass das Gerät bis zu 2 Megabyte Speicher haben konnte. Und Speicher war damals unendlich teuer. 1 Megabyte lag ungefähr bei $5000. Deswegen erklärt sich auch der unverschämt hohe Preis der Lisa, die in der ersten Version so aussah. Wie ich gesagt habe, es gab so ein paar komische Sachen, zum Beispiel die Lisa hatte keine quadratischen Pixel, sondern rechteckige Pixel. Man hat also mehr auf die Breite mit 720 Punkten Wert gelegt, damit man halt so eine Zeile komplett darstellen konnte. Aber nach unten war es ja egal, man hat ja eh rumgescrollt. Man musste jetzt nicht so viel da reinpacken, also war das alles so ein bisschen verzerrt. Ist auch mal ganz übel, wenn man Screenshots versucht hier darzustellen, die sind so... Genau. Der gute Burrell, der die Mac-Hauptplatine gemacht hat, hat an einem Wochenende die Lisa komplett neu mit anderen Chips erfunden, aber nee, wir sind ja jetzt schon so weit, jetzt können wir nichts mehr ändern. Das hat dann aber trotzdem noch lange gedauert, bis sie dann rauskam. Und so sah dann das Innenleben aus. Das heißt, eine sehr aufgeräumte Architektur. Man hat die Hauptplatine, man hat ein I.O.-Board und dann hat man noch 2 Speicherboards da drauf. Alles schön zum Auseinandernehmen und auf- und zuklappen und so. Alles wunderbar. Eine Entscheidung, die man damals getroffen hat oder die Herr Jobs getroffen hat, weil er auch damals schon diese Aversion hatte, von anderen abhängig zu sein. Das heißt, am besten entwickelt man alles in-house. Und was liegt also näher, als auch das Diskettenlaufwerk neu zu entwickeln, weil die 5,25 Zoll Diskette auf dem Apple II, das hat ja wunderbar funktioniert, jetzt wollen wir das gleiche nur besser. Und das hieß dann Twiggy-Laufwerk. Die Älteren unter uns werden das noch kennen, das ist nämlich Twiggy, das war ein englisches Model und das war halt sehr dünn und das war sozusagen auch die Vision, halt ein sehr dünnes Laufwerk herzustellen, richtig so mit Auswurfmotor, wie man das heute von den 3,5 Zoll Disketten kennt. Das gab es dann auch extern. Und hatte die Besonderheit, dass man die Umdrehungsgeschwindigkeit des Laufwerks geändert hat, damit in die äußeren Spuren, wo ja normalerweise die höhere Geschwindigkeit ist, hat man die Geschwindigkeit des Laufwerks runter geregelt, damit man mehr Daten auf die äußerste Spur schreiben konnte. So hat man halt statt den üblichen 700 Kilobyte, hat man halt dort mehr rausgekriegt. Das war so so sah so damals eine Diskette aus. Und die Software, mit der das Ganze ausgeliefert wurde, hieß dann Lisa OS. Und die Besonderheit war, dass es integrierte oder sagen wir mitgelieferte Programme gab. Ja, es gab also ein Zeichenprogramm, es gab ein Programm für, wie man früher sagte, Business-Grafik, wo man also Tabellendaten irgendwie darstellen konnte. Es gab eine Tabellenkalkulation, eine Textverarbeitung, ein Projektmanagement-Software und Lisa List, was so eine sehr einfache, datenbankartige Geschichte ist. Das war ein bisschen Fluch und Segen, weil zum einen konnte ich mir die Lisa kaufen und ich hatte alles, was man damals an Software brauchte. Zum anderen haben die Softwarehersteller gesagt, warum muss ich jetzt noch irgendwas programmieren, weil es wird ja eh alles mitgeliefert, das wäre ja Schwachsinn. Ne? Also wie soll ich mit meiner Textverarbeitung denn gegen die eingebaute Textverarbeitung anstinken? Die Oberfläche sah dann so aus. Man sieht, das ist immer noch, ich habe es nicht ganz quadratisch hingekriegt, also es sieht immer irgendwie ein bisschen verzerrt aus. Aber wir haben oben das Menü am Kopf, wir haben Scrollbalken, die noch ein bisschen anders aussehen, das heißt, um seitenweise zu scrollen, hat man sozusagen auf dieses Blatt hier getippt und nicht in den grauen Bereich. Das hat sich noch später dann am Mac ein bisschen eingeruckelt. Man hatte so die üblichen Sachen wie einen Taschenrechner und so ein paar Kleinigkeiten. Was es auch noch an Software gab, war tatsächlich ein Unix. Das heißt, um in den ganzen universitären Bereich reinzukommen, war es halt wichtig, dass man auch sowas laufen lassen konnte. Und um das Ganze zu programmieren, gab es den Lisa Workshop, was im Prinzip überhaupt nichts mit grafischer Oberfläche zu tun hatte, sondern das war halt ein Terminal-artiges, also eigentlich eine textorientierte Entwicklungsumgebung, wie man das halt früher immer hatte. Üppig Dokumentation. Und für diejenigen, die mit den zwei Diskettenlaufwerken nicht auskamen, gab es diese fette Profile da oben. Das war also die externe Festplatte, die man anschließen konnte. Das sieht dann so aus. Kann man sich unten in der Aufstellung auch nochmal angucken, so ein Teil mal in die Hand nehmen. Das ist ein 5,25 Zoll Laufwerk mit voller Bauhöhe, was sie dann auch bei dem Apple III nochmal eingesetzt haben, deswegen diese Form, das passte also in der Breite überall drauf. Und das hatte tatsächlich 5 MB oder in der späteren Version dann auch 10 MB. Bei der Maus gab es am Anfang die Lisa-Maus, die eine Taste hatte, weil man damals bei Apple gesagt hat oder in Tests herausgefunden hat, dass die Leute mit zwei Tastenmäusen überhaupt nicht umgehen können. Heute ist das jedem klar, aber damals war das das vollkommen Neues und dann sich zu merken, welche Maustaste jetzt was gemacht hat, hat halt dazu geführt, dass Apple damals die Entscheidung getroffen hat, eine Maustaste zu machen. Das ist jetzt die Original-Lisa-Maus. Später wurde dann die Lisa auch mit der Macintosh-Maus ausgeliefert. Und das Keyboard ist heutzutage schwerer und größer, also war damals schwerer und größer als heutzutage ein ganzer Laptop. Ja, das ist also, da musste man auch wirklich von oben tippen, weil die dann so hoch war. Schön ist, dass bei der Lisa 1 es diese Sheets gab, damit, weil man sich halt nichts merken konnte oder musste, konnte man halt so kleine Hilfssheets unter der Tastatur rausziehen, wo dann halt die wichtigsten Befehle und Tastaturabkürzungen nochmal zu sehen war oder auch wie Drag and Drop funktioniert. Sowas, da konnte man dann so einen kleinen Spiegzettel machen. Ach, ich habe die Folie nicht ausgeblendet. Jetzt hat man also die Lisa auf den Markt gebracht und hat What you see is what you get. Aber worauf musste man es denn ausdrucken? Es gab damals den Daisy Wheel Printer, das heißt einen Typenraddrucker, wo man dann die Typenräder ausgetauscht hat. Konnte man also auf der Lisa benutzen, hat aber natürlich nichts mit der grafischen Geschichte zu tun, die man auf dem Bildschirm gesehen hat. Zum Glück gab es dann irgendwann den Image Writer. Und das war dann halt ein Nadeldrucker, der eigentlich von Ito hergestellt wurde mit 144 dpi, mit dem man dann tatsächlich seine Ergüsse auch so, wie sie auf dem Bildschirm waren, auf Papier bringen konnte. Die Lisa hat sich nicht gut verkauft, weil sie sehr teuer war. Und weil sie marketingtechnisch in den oberen Managementbereich angesiedelt wurde. Das heißt, man hat gesagt, die ist so teuer, dass nur die Manager sich das leisten können. Das sind auch genau die Leute, die das brauchen, weil die haben ja keine Ahnung vom Computer. Das sind ja die Manager. Deswegen hat man denen sozusagen dieses einfache System hingestellt. Das andere Problem war natürlich, dass die Leute schon wussten, dass da irgendwie so eine Low-Cost-Lisa irgendwann kommen würde demnächst. Und man hat dann nochmal Teile der Entwicklung, die man auf dem Mac dann schon hatte, in die Lisa 2 gesteckt. Die kam also 84 raus, war deutlich günstiger geworden, hatte dann 3,5 Zoll Laufwerke bekommen und es gab Umbaukits, sodass man aus einer Lisa 1 eine Lisa 2 machen konnte. Das ist sozusagen das, was wir auch jetzt unten in der Ausstellung haben. Und dieser Schritt von dem Twiggy-Laufwerk auf das 3,5 Zoll Laufwerk Steve Jobs hat lange Zeit daran festgehalten. Er wollte unbedingt, dass dieses Twiggy-Laufwerk gut wird. Es war halt sehr unzuverlässig. Es gibt sogar Macintosh-Prototypen, die dieses 5¼-Zoll-Laufwerk drin haben. Zum Glück haben nicht alle auf ihn gehört, sondern einige Ingenieure haben sich darüber hinweggesetzt und haben dann schon mal mit Sony sich hingesetzt und haben gesagt, wie wäre es denn, wenn man ein 3½-Zoll-Laufwerk, was ihr gerade erfunden habt, in den Mac bringt. So war es dann auch. War dann tatsächlich, dass ein Sony-Mitarbeiter bei Apple an dem Laufwerk gearbeitet hat und als Steve Jobs durch die Tür oder den Gang runterkam, hat man ihn schnell im Schrank versteckt, weil niemand mitkriegen sollte, dass da irgendwie eine Parallelentwicklung sein sollte. Aber Steve Jobs hat das dann irgendwann erkannt, dass das eine gute Idee war. Jetzt haben wir hier nochmal eine Preisliste, eine deutsche Preisliste von 85. Da hieß das Ding dann schon Macintosh XL und da hat man mal gesehen, so mit Speicherausstattung in allem drum und dran, 23.000 Mark. Am Betriebssystem hat sich ein bisschen was verändert. Es gab Lisa OS 2, die 3er-Version war sozusagen ein bisschen ausgereifter. Der eigentliche Unterschied war, dass das Layout ein bisschen geändert wurde. Wir haben 3½-Zoll-Disketten und Lisa Terminal gab es noch dazu, also damit ich Großrechnern verbinden konnte. Und die Lisa wurde dann im Marketing diverser. Es gab also die Lisa 2 mit 5 Megabyte, Lisa 2 mit 10 Megabyte. Und 85 wurde dann klar, der Mac ist irgendwie interessanter für die Leute. Was machen wir also mit der Lisa? Na, wir machen Mac daraus. Das ist ja von der Hardware war das Ganze sehr ähnlich. Es gab dann also ein Macintosh XL, was im Prinzip nur eine Lisa 2 war. Und dazu gab es MacWorks. Das war eine Software, die aus der Lisa tatsächlich einfach einen Mac gemacht hat. Das heißt, man hat eine Diskette eingelegt und konnte dann tatsächlich das normale Mac-Betriebssystem auf der Lisa laufen lassen. Und als Mac XL wurde das Ganze dann so als Server gedacht, weil das Ding hatte ja schon eine Festplatte, das hatte der Mac damals nicht. Und so hätte man dann was reißen können. Das war sozusagen auch die Zeit, als Windows dann auf den Markt kam, was dann ja so ein bisschen anders aussah als das, was wir gerade gesehen haben. Und es kam glücklicherweise auch damals dann der Laserwriter auf den Markt. Das heißt, auch eine Entwicklung, die man von Xerox übernommen hatte mit der PostScript-Sprache von Adobe, die ja auch so ein bisschen aus dieser Xerox-Richtung kam. Und damit hat man halt tatsächlich den ersten Laserdrucker, den man sich leisten konnte. Das Ding war natürlich auch irrsinnig teuer. Aber man hat halt einen PostScript-fähigen Drucker gehabt. Und daraus wurde dann, ich sehe es hier, daraus wurde dann das Macintosh Office. Das heißt, man hat den Laserdrucker gehabt, hat das Ganze mit dem LocalTalk verbunden, hat die Lisa als Server oder den Macintosh XL als Server gehabt und dann diverse Macs als Arbeitsplätze. Natürlich gab es auch Werbung, und zwar cheesy Werbung. Achtung, der Ton kommt jetzt. Das war natürlich die Zeit der 80er. Da sah sowas dann so aus.
The cluttered desk. Index cards. File folders, the in-out basket, the calculator. These are the tools of the office professional's past.
Ich werde das jetzt nicht ganz da zeigen, weil kann man sich bei YouTube anschauen. Also man hat ordentlich Werbung für das Ding gemacht. Vor allen Dingen natürlich mit dieser Schreibtischoberfläche der Bekannten. Es gibt aber ein Video, den ich tatsächlich dann doch nochmal zeigen wollte. Das ist der hier.
The way some business people spend their time has very little to do with a clock. At Apple, we understand that business as usual isn't
anymore. Wir haben natürlich nicht Kevin Costner für Millionen
That's
eingekauft.
Why we make
Kevin
the most advanced personal computers in the world.
Schauspieler, der halt einfach in diesem Werbefilm and why
soon
hat.
There'll be just two kinds of people.
Hi.
Those who use computers.
Yeah, I'll be home for breakfast.
And those who use apples.
Genau, Macintosh Office habe ich gerade schon gesagt, so hat man sich das vorgestellt. Auch da gibt es Werbefilme. Es gibt relativ wenig, ich glaube 4 Bücher oder sowas, die was mit der Lisa zu tun haben. Das ist natürlich geschuldet dem sehr geringen Verkauf. Und 89 war es dann soweit, dass man den Schlussstrich gezogen hat. Das war sozusagen das Ende der Lisa oder des Macintosh XL. Und aus Steuerabschreibungsgründen hat man dann tatsächlich die letzten Lisas im Müll versenkt. Da gab es dann noch so eine Firma, die sich hingestellt hat und hat sozusagen dann noch welche von diesen Dingern wieder ausgegraben und haben die dann nochmal als Ersatzteil verkauft. Aber das ist sozusagen das unrühmliche Ende dieser Ära. Wer sich selber eine Lisa hinstellen möchte, es gibt einen Verrückten, Rocky Bergen, der hat einen Papierbausatz getan. Und ich habe den zum Selbstkostenpreis unten für 10 Euro, kann man sich den erwerben. Und wer mir jetzt sagt, wie denn der Programmierer hieß? Atkinson, wo kam das her? Das war schnell, bitteschön, eine Lisa. Gut, das war's. Zwei Minuten für Fragen oder? Okay, machen wir so. Alles klar.